Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Ich grüße Sie. In der kommenden Woche könnte eine neue schwarz-rote Regierung in Berlin stehen. Aber noch ist Rot-Grün-Rot am Ruder. Der Senat hat heute noch mal einige Beschlüsse gefasst. Unsere landespolitische Korrespondentin Sabine Müller hat die wichtigsten Punkte.
Für Familien mit Schulkindern ist dies vermutlich die Nachricht der Senatssitzung. Der Plan, die Hortbetreuung auch für Drittklässler gebührenfrei zu machen, hat einen weiteren Schritt gemacht. Der Senat hat die entsprechenden Pläne an den Rat der Bürgermeister weitergeleitet, damit dieser Stellung nimmt. Danach kann der Senat den Gesetzentwurf beschließen und das Abgeordnetenhaus kann ihn endgültig verabschieden. Nach den Sommerferien müssten dann nicht nur Familien von Erst- und Zweitklässlern nicht mehr für die Hortbetreuung zahlen, sondern auch von Drittklässlern. Etwa 35.000 Schülerinnen und Schüler sollen davon profitieren. Ein weiteres Thema, die Installation von Solaranlagen soll in Berlin einfacher werden, auch auf Balkonen von Privatleuten. Der Senat ermutigt Mieterinnen und Mieter der landeseigenen Wohnungsunternehmen, auf ihren Balkonen sogenannte Stecker-Solaranlagen aufzubauen. Die Antragsverfahren dafür sollen vereinfacht und vereinheitlicht werden, damit klarer wird, ob etwa Milieuschutz der Installation im Weg steht. Bisher sei vieles zu kompliziert, sagt Baustaatssekretär Christian Gäbler.
Also im Moment habe ich schon Schreiben von Bezirksämtern, die ich jedenfalls nicht verstehe, obwohl ich gewisse Verwaltungserfahrung habe, weil da steht einerseits drin, es ist nicht genehmigungspflichtig, andererseits steht drin, es muss aber doch genehmigt werden. Also genau solche Dinge, die wollen wir jetzt klären.
Wo auf Dächern bisher Abstandspflichten zwischen Photovoltaikanlagen und Brandwänden gelten, sollen sie weitestgehend wegfallen. Außerdem möchte der rot-grün-rote Senat die Nutzung von Solarenergie an und auf Gebäuden erleichtern, die unter Denkmalschutz stehen. Für diese Änderungen soll die Bauordnung überarbeitet werden. Wirtschaftssenator Stefan Schwarz gab als Ziel 25% Solarstrom in den 30er Jahren aus. Bisher liegt Berlin erst bei 4,4%. Wir müssen schneller werden und exponentiell wachsen, sagte Schwarz, sonst werden wir das Ziel nicht erreichen. Was den Bau von Windkraftanlagen angeht, machte Schwarz eine klare Ansage. Bei der Auswahl soll es keine Tabuflächen geben. Die drei Parteien einigten sich, Gewerbeflächen und Bauflächen werden genauso geprüft wie Landschaftsschutzgebiete. Bis zum Jahr 2032 soll in Berlin 0,5% der Stadtfläche mit Windkraftanlagen bebaut sein.
Sabine Müller war das mit den womöglich letzten Beschlüssen des amtierenden rot-grün-roten Senats. Der Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren ist an diesem Dienstag für Juden weltweit Anlass, an den Holocaust zu erinnern, mit dem Gedenktag Yom HaShoah. Im ehemaligen KZ Sachsenhausen in Oranienburg sind Mitglieder der jüdischen Gemeinde zusammengekommen. Israels Botschafter Ron Prosor und Bundesjustizminister Marco Buschmann legten Kränze nieder. RBB-Reporter Nico Hecht aus Oranienburg.
Mit dieser Sirene beginnt das Gedenken zum Yom HaShoah, heute in Oranienburg wie überall in Israel. Dort ein Zeichen für zwei Gedenkminuten, in denen alles stillsteht, sogar Fußgänger und Autofahrer. Der 90-jährige Kurt Hillmann entzündet eine Gedenkfackel, so wie es auch in Jerusalem Brauch ist. Sein Onkel war einer der 200.000 Inhaftierten in Sachsenhausen. Einer von 6 Millionen von deutschen Nationalsozialisten ermordeten Juden. Der Gedenktag erinnert an sie, sagt der israelische Botschafter in Deutschland Ron Prosor bei der Zeremonie. Dieses Jahr mit dem Gedenkthema jüdischer Widerstand.
This year's theme is Jewish resistance, making 80 years since the Warschau Gedenk.
Genau 80 Jahre ist es her, erinnert der Botschafter, dass Juden sich im Ghetto in Warschau gegen die Nazis erhoben. Ein heldenhafter Aufstand, sagt Bundesjustizminister Marco Buschmann in seiner Rede.
It was an uprising of courage.
Ein mutiger Aufstand, der Freiheit gegen die Tyrannei, von richtig gegen falsch. Aber Buschmann warnt auch, der Antisemitismus sei in den letzten Jahren wieder gewachsen in Deutschland.
Just 10 days ago.
Vor 10 Tagen erst riefen Demonstranten mitten in der deutschen Hauptstadt die ekelhaftesten antisemitischen Slogans. Das ist beschämend. Dass sich Juden in diesem Land nicht sicher fühlen können, ist etwas, das wir nie akzeptieren können. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin waren Rufe wie Tod den Juden skandiert worden. Die Polizei hatte lange nicht eingegriffen. Bundesjustizminister Buschmann hatte schon kurz danach erklärt, er gehe davon aus, dass die Behörden hier nun ermitteln werden wegen Volksverhetzung. Das forderte heute in Oranienburg auch der israelische Botschafter Ron Prosor noch einmal.
Da kann man nicht die Augen ja so wegschauen. Das ist Aufhetzung und das soll auch so angesehen werden.
Der israelische Botschafter Ron Prosor im Beitrag von Nico Hecht aus Oranienburg. Steffen Freiberg soll der neue Bildungsminister in Brandenburg werden, so der Plan. Die SPD-Politikerin Britta Ernst von der SPD ist gestern ja überraschend zurückgetreten. Sie beklagte fehlende Unterstützung durch ihre Landtagsfraktion für ihre Pläne, den Lehrermangel auch durch Sozialarbeiter zu beheben. Und was erwarten Lehrerinnen und Lehrer jetzt? RBB-Reporter Thorsten Südow hat sich mal umgehört.
Heike Kobmann leitet seit vielen Jahren die Grundschule Beutzenburg im Uckermarkkreis. Gemeinsam mit 10 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet sie etwa 130 Schülerinnen und Schüler in Deutsch, Sachkunde, Mathematik und auch Sport. Heike Kobmann erwartet vom künftigen Brandenburger Bildungsminister Steffen Freiberg,
dass die Basis gefragt wird, dass wir, die hier jeden Tag mit dem Problem zu tun haben, dass wir auch mal gehört werden.
Um die vielen sogenannten Seiteneinsteiger, die ohne das komplexe Wissen eines Lehramtsstudiums an die brandenburgischen Schulen kommen, müsse sich besser gekümmert werden. Wenn sich die Seiteneinsteigerinnen am Freitag und Sonnabend weiter qualifizieren, müssten sie bei den Unterrichtsstunden entlastet werden, sagt Kobmann. Besonders notwendig ist aus Sicht der Beutzenburger Grundschulleiterin, früher Schülerinnen und Schüler beim Lernen zu unterstützen.
Wir bekommen immer mehr Schüler mit Förderbedarf in die Schulen, die auch keine Schulen für gemeinsames Lernen sind. Und die Förderstundenanzahl, die geht immer weiter bergab. Eine Förderung in alle Richtungen zusätzlich zum Unterricht kaum möglich ist. Und wenn wir dann bedenken, dass wir ganz viele Seiteneinsteiger haben, die diese Methodik ja auch erstmal erlernen müssen, dann sehen wir da großen Nachholbedarf.
Der Plan der zurückgetretenen Bildungsministerin Britta Ernst, 200 Lehrerstellen in Brandenburg umzuwandeln, um stattdessen beispielsweise Schulsozialarbeiter einzustellen, müsse vom neuen Bildungsminister Freiberg kassiert werden, fordert Dagmar Gräfe vom Brandenburger Pädagogenverband.
Also er muss einmal den Kollegen die Zeit geben, die eigentliche Arbeit zu erfüllen, Schulen sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können und gleichzeitig Möglichkeiten schaffen, dass man im Prinzip die Lehrkräfte, die da sind, hält und nicht Bedingungen zu schaffen, dass gerade die Lehramtskandidaten sagen, nö, dann gehe ich eben nach Berlin.
Für den Brandenburger Landesschülersprecherrat sind zusätzliche Lehrer und Sozialarbeiter besonders wichtig, um Unterrichtsausfall und Nöte der Schülerinnen und Schüler anzugehen.
Thorsten Südow berichtete. Viel Verkehr, von Autos zugeparkt, mehrere Buslinien. Mit dem Fahrrad auf der Müllerstraße in Berlin-Wedding unterwegs zu sein, macht keinen Spaß. Aber es soll ja besser werden. Der abgepollerte Fahrradstreifen wird weiter ausgebaut. Das soll zumindest mehr Sicherheit bringen. Unsere Reporterin Annette Miersch hat sich das mal angesehen.
Es liegt dieser durchdringend chemische Geruch der Fahrbahnfarbe in der Luft. Der Radstreifen und die zweite Fahrspur, die sind jetzt durch ein schmales, aufgemaltes weißes Band voneinander abgetrennt. Das ist vielleicht 50 Zentimeter breit. Und da hinein kommen bald die Poller, wie Bezirksstadträtin Almut Neumann von den Grünen erklärt.
Das Ziel ist auf jeden Fall, überall dort abzupollern, wo es geht. Das geht natürlich nicht durchgängig, beispielsweise nicht an Bushaltestellen. Der Lieferverkehr, an den denken wir auch. Und zwar wird es da so sein, dass jeweils auf der rechten Kfz-Fahrspur Lieferbereiche ausgewiesen sind, die zwischen 9 und 15 Uhr genutzt werden können. In den Stoßzeiten des Autoverkehrs soll dort aber der Kfz-Fließverkehr fahren können.
So wie das hier bereits rechts von mir statt auswärts der Fall ist. Dort ist bis hoch zum U-Bahnhof Leopoldplatz bereits beidseitig ein Fahrradstreifen abgepollert für die Radler und die sind zufrieden.
Ja, ist doch super. Also müsste auch so sein, vielleicht würden da noch mehr Leute Rad fahren als Auto.
Das ist natürlich viel angenehmer für Fahrradfahrer zumindest. Nicht mehr für Autofahrer ist es dann nicht so leicht. Ne?
Na, auf jeden Fall begrüße ich die Verkehrswende zu den Fahrrädern hin unbedingt.
Ich bin ja zwiegespalten, weil ich halt auch Auto fahre. Ja, es ist eigentlich nötig und wichtig, aber es nervt dann natürlich manchmal auch.
Die Verlängerung des abgepollerten Radwegs von der See bis zur Chausseestraße entlang der Müllerstraße soll noch in diesem Sommer abgeschlossen sein.
Der Radweg auf der Müllerstraße in Berlin-Wedding wird langsam sicherer, Annette Miersch berichtete. Die Braunkohle hat die Lausitz lange geprägt. Mit Kohlebahnen, Kühltürmen, aber auch Tagebauseen sind entstanden. Mit dem Kohleaus soll das nicht alles verschwinden, sondern erhalten werden. Für Tourismus oder kulturelle Bildung. Dafür hat das Landesdenkmalamt eine Datenbank angelegt. Was drin steht, wurde jetzt an der Förderbrücke F60 präsentiert. Iris Wussmann.
Das Ende der Braunkohle ist eingeläutet. Jetzt schwer vorstellbar, aber irgendwann wird es nichts mehr geben, das mit dem wichtigsten Bodenschatz der Lausitz zu tun hat. Also durchforstet N-Team um Projektleiterin Tanja Tritte Archive, spricht mit Bergleuten, Museen, Ortschronisten, zieht durch die Lausitz, um alle Zeugnisse aufzuspüren.
Und dann läuft man durch einen Wald und auf einmal sieht man noch ein Fundament von einer alten Seilbahn. Das sind so Aha-Momente, die es wirklich wunderschön machen, diese Arbeit zu machen. Diese Industriekultur, die sie gelebt haben, wirklich zu erfahren, ist jedes Mal wunderschön und auch die leuchtenden Augen wirklich bei den Menschen dann zu sehen.
2100 Objekte allein in der brandenburgischen Lausitz kommen so zusammen. Daraus soll bis Herbst eine Datenbank entstehen, die eine ausführliche Beschreibung mit Verortung liefert. 1,2 Millionen Euro aus Strukturmitteln des Bundes hat die Erfassung bisher gekostet. Gut angelegtes Geld, meint der Geschäftsführer des Besucherbergwerkes F60, André Speri.
Ja, man muss es schon erstmal erfassen, um dann zu schauen, was kann man denn damit machen, welche Story kann man denn diesen Dingen geben.
Denn die Datensammlung soll nicht nur eine reine Dokumentation sein, sie soll auch nach Potenzial für mehr durchsucht werden. Vielleicht verbirgt sich hinter den Objekten ja ein weiterer Leuchtturm wie die F60, die seit über 20 Jahren tausende Touristen anlockt.
Kohle aus als Chance für den Tourismus, ein Beitrag von Iris Wussmann. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Sie können diese Sendung als Podcast nachhören auf rbb24.de oder auch in unserer App.
rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.